Ich weiß ja nicht, wer bei sich zu Hause, also in dem Haus, in dem er wohnt, eine Hausordnung hängen hat. Hausordnung macht man ja meist so in Mehrfamilienhäusern. Also wenn man nur alleine wohnt in einem Einfamilienhaus, dann ist ja selten, dass dann irgendwie der Vater oder die Mutter oder so eine Hausordnung hinhängt und dann zu den Kindern sagt, pass auf hier, so habt ihr euch zu benehmen und, und. Hausordnung gibt es ja eher eben so in Mehrfamilienhäusern und da wird dann eben beschrieben, wie man sich in diesem Haus zu verhalten hat. Ich sag mal, der gute Ruf der Schwaben hier in Berlin hat ja etwas damit zu tun, dass sie ja, als sie dann hier nach Berlin gekommen sind, eine Tradition übernommen haben, die sie auch von zu Hause her kannten. Nämlich, es ist wichtig, also wenn man mit mehreren in einem Haus lebt, dass man die Kehrwoche macht. Also, und das sollte man dann auch nicht irgendwie lässig oder gar fahrlässig angehen, sondern man sollte schon immer gucken, wann man dran ist, eben mit der kleinen oder mit der großen Kehrwoche. Und im Schwabenland gibt es dafür dann so kleine Schildchen auch, da steht dann drauf, ob du die große oder die kleine Kehrwoche hast. Und wenn du die dann gemacht hast, dann nimmst du das Schild und hängst sie dann bei dem hin, der als nächstes mit der Kehrwoche dran ist. So wissen alle immer, wann sie was auch zu tun haben. Und ein ordentlicher Schwabe übernimmt eben das, was sich bewährt hat. Und einige fingen dann auch in Berlin damit an. Und das kam hin und wieder nicht ganz so gut an. Also so eine Kehrwoche, das ist eben beschrieben oder so eine Hausordnung, die ist eben beschrieben dann mitunter eben auf so einem Zettel oder auch auf einer Tafel. So eine Hausordnung oder eine Haustafel, die gibt es auch im Neuen Testament. Wir haben drei davon, manche sagen fünf, wenn man so Timotheus, Titus da Abschnitte noch dazu nimmt. Aber eigentlich haben wir drei von diesen Haustafeln, einmal in Kolosser 3, dann in Epheser 5 und im ersten Petrusbrief, davon haben wir heute etwas gehört. Und was uns in diesen Haustafeln begegnet, ist immer so die Beschreibung, wie Menschen miteinander umzugehen haben. Also Männer und Frauen, die Freien und die Sklaven, das ist so das, was gerade auch im Kolosserbrief und im Epheserbrief vorkommt. Die beiden haben viel miteinander zu tun. Aber das, was wir hier im ersten Petrusbrief gehört haben, das haben wir jetzt nicht gelesen, da geht es auch um das Verhältnis eben von Frau und Mann, könnt ihr vorher dann lesen, auch um das Verhältnis eben zwischen den Freien und den Sklaven. Aber dann kommt eben etwas dazu, was dem Petrus eben wichtig war. Und er hat dann etwas beschrieben auf dieser Haustafel, wie das denn sein soll, das Verhältnis der Christen zu denen, die nicht Christen sind. Das Leben der Christen in einem Umfeld, das eben nicht christlich ist. Dazu schreibt Paulus eben auch etwas. Und da, das haben wir eben gerade auch in der Lesung, oder davon haben wir gerade in der Lesung auch gehört. Ein Begriff, der hier vorkommt, auch in diesem Abschnitt, ist der Begriff der Apologetik. Und Apologetik ist auch etwas, was man so aus der Geschichte der Kirche kennt. Die Apologeten, das waren die, die schon sehr früh in der Kirche das Christentum verteidigt haben. Dieses Apologos, also das ist dieses Verteidigungswort, ist etwas, womit man seinen Standpunkt gegenüber anderen Standpunkten verteidigen kann. Also der Apologet ist der, der eben verteidigt, der eben versucht klarzustellen und klarzumachen, was das eben ist mit dem, was er glaubt, im Zusammenhang mit der Kirche, eben was der christliche Glaube ist. Und so hat es viele Apologeten in den ersten Jahrhunderten gegeben, die eben so aufgeschrieben haben, was das ist mit dem Christentum und auch meist in Abgrenzung zum Heidentum. Wir kennen das auch bis zum heutigen Tag, jetzt weniger jetzt von den Kirchen, aber das, was wir in unserem Parlamentarismus erleben, ist im Endeffekt auch so, dass da die unterschiedlichen Apologeten aufeinandertreffen. Und wenn ihr euch das so ein bisschen vor Augen führt, wie solche Auseinandersetzungen heute dann auch stattfinden und gelebt werden, dann habt ihr vielleicht auch so ein bisschen einen Eindruck davon, wie es früher mal war. Denn die Apologeten haben eben aufgeschrieben und deutlich gemacht, dass die anderen im Unrecht sind. Und haben davon geredet, haben davon Zeugnis gegeben, haben das eigene verteidigt und das so gemacht, dass sie bei dem anderen gesagt haben, ihr seid verkehrt. Das, was ihr denkt, was ihr glaubt, ist irgendwie nicht richtig. Das war die Aufgabe der Apologeten. Und das, was der Apostel Petrus hier schreibt in seinem Brief, ist irgendwie schon auch spannend und taucht eben tief in das hinein, was den christlichen Glauben auch ausmacht. Denn, so haben wir es ja dann bei ihm gelesen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft, das ist diese Apologie, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn man sich diesen Vers anguckt in Bezug auf die Verteidigung dann auch des christlichen Glaubens, dann ist der erste Schritt, den Petrus ja hier beschreibt, dass wir bereit sein sollen, Hoffnung, Zeugnis zu geben, also Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Und wenn der Apostel das hier so schreibt und wenn man sich dann so das Umfeld dieser Verse noch anguckt, dann wird sehr schnell deutlich, dass es bei dieser Rechenschaft nicht um diese Verteidigung geht, wo ich jetzt intellektuell mir überlege, wo der christliche Glaube dem anderen Glauben überlegen ist oder wo ich versuche dann bei dem anderen, der anders denkt, anders glaubt, irgendwelche krummen Gedanken irgendwie ausfindig zu machen, um da einen Finger drauf zu legen. Das, was der Apostel Petrus hier schreibt, ist eben zuallererst, dass das, was wir glauben, eine Hoffnung ist, die wir leben sollen. Dass das, was wir glauben, eine Hoffnung ist, die sich ausgestalten soll in unserem Leben. Also das, was unser Glauben ausmacht und wie wir den Glauben verteidigen, hat eben nichts damit zu tun, dass wir dann hingehen und versuchen, eben den anderen zu überreden und zu überzeugen durch großartige Worte. Der Apostel Paulus hat das auch gekommen, auch so gesagt, er ist nicht gekommen, um durch große Worte und große Reden zu überzeugen, sondern er ist ja immer gekommen in dieser Schwachheit, damit die Kraft Christi sichtbar werde. Also wenn die Kirche, die frühe Kirche in dieser Auseinandersetzung stand, in einer Welt, die eben etwas ganz anders gelebt hat, anders getickt ist, wenn sie damit in der Auseinandersetzung stand, dann haben damals die Männer und Frauen, die Verantwortung hatten auch in der Kirche, eben gesagt, es kommt nicht darauf an, dass ihr eine möglichst, ich sage mal, intellektuell hochstehende Lehre habt. Also Christentum hat auch was mit dem Denken zu tun. Also nicht, dass man das Denken abschalten soll. Aber es geht nicht darum, irgendwie eine großartige Rede, großartige Gedanken zu haben, sondern das, was die Menschen erleben sollen, ist das, was sie dann sehen an eurem Leben, dass da etwas anderes ist. Und das ist erstmal, also ich hatte ja gesagt, Apologeten, also dieses Apologos, das ist erstmal auch die sag mal, radikale Umsetzung dessen, was Johannes auch in seinem Evangelium schreibt, eben von dieser Lehre, also von diesem Logos, denn er sagt, das Wort ward Fleisch. Also das, was wir, was das Christentum ausmacht, ist, dass das Wort, das ewige Wort, Fleisch geworden ist. Und dann sagt er, und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Nicht, dass Jesus konnte auch wunderbar predigen und hat damit auch die Leute erreicht, aber das, was sie überzeugt hat, war nicht das, allein das, was er gesagt hat, sondern wie er gelebt hat, was er getan hat. Daran haben die Leute eben gesehen, bei diesem Mann ist etwas anderes. Und wenn wir als Verteidiger des christlichen Glaubens auftreten, dann sollten wir das nicht tun, indem wir versuchen, eben eine runde Lehre irgendwie aufzubauen und das andere schlecht zu machen. Nein, die Leute sollen an deinem Leben sehen, dass in deinem Leben etwas anders ist. Und dann, sagt der Apostel Petrus, dann sollen wir Rechenschaft ablegen, wenn die Leute fragen. Und was fragen sie? Sie fragen dann, was machst du eigentlich da? Warum machst du das eigentlich so, wie du das machst? Alle anderen machen es doch anders. Warum lebst du so anders? Gibt es einen Grund für? Und dann sagt Petrus, dann sollen wir Rechenschaft ablegen. Dann sollen wir Zeugnis ablegen von dem, was wir glauben. Nicht indem wir vorher darüber reden und dann wie eine Monstranz das vor uns hertragen, sondern wenn die Leute uns fragen, sag mal, du bist so ganz anders. Ich lerne immer, Ellenbogen ist angesagt und du streckst immer deine Hände aus. Ich lerne immer, ich soll möglichst viel an mich denken und du denkst bestimmt auch an dich, aber ich sehe an so vielen Stellen, dass du die anderen im Blick hast. Ich höre immer und lerne, wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Und bei dir sehe ich irgendwie, nee, du denkst auch an die anderen. Du bist nicht immer der Erste am Buffet und der Letzte dann beim Spülen und Aufräumen, sondern bei dir ist es irgendwie andersrum. Warum drängelst du dich nicht dann da am Buffet weit vorne zu stehen, sondern drängelst dich dann danach, hinterher der Erste in der Küche zu sein? Warum ist das so? Jetzt könnte man Beispiel an Beispiel an Beispiel anfügen. Und da sagt Petrus, und wenn dich die Leute dann fragen, warum machst du das? Warum ist das bei dir so? Dann rede von dem, was du glaubst und dann rede über den, der dich dann auch beseelt. Dann beantworte die Frage danach, was das denn ist mit deinem Glauben. An einer anderen Stelle, oder Paulus schreibt das ja, Petrus schreibt das ja dann auch an einer anderen Stelle, dass wir ja in dem, was wir tun sollen, also die Hoffnung, dass wir sie leben, indem wir dem Guten nacheifern. Dem Guten nacheifern. Und es ist ja das, was wir mit dem Guten dann verbinden, eigentlich immer geprägt von dem, was unsere Umwelt auch gut findet. Wer sich die Geschichte der Kirche und der Gemeinde anguckt, der sieht, bestimmte Dinge, die dann gesellschaftlich irgendwie en vogue waren, am Anfang waren die Gemeinden irgendwie immer dagegen und haben gesagt, furchtbar, furchtbar, und irgendwie ein paar Jahre, Jahrzehnte später wurde es genauso gemacht. Also wenn der Apostel Petrus hier über das Gute spricht, dann spricht er nicht über ein allgemeines Wohlverhalten. Dann spricht er auch nicht über Moral. Dann spricht er auch nicht über ein bestimmtes ethisches Verhalten. Dann spricht er nicht darüber, dass wir nicht auffallen sollen, dadurch, dass wir nicht auffallen, indem wir eben alles so machen, wie die anderen es auch machen. Bei dem Guten, dem wir nacheifern sollen, geht es nicht darum, dass wir dann fragen, was macht man denn? Vielleicht habt ihr euch gewundert heute, dass die Ines nicht da ist. Ging nicht. Also ich, heute Morgen, ist echt, also das Erste ist, ich bin bei uns für die Wäsche zuständig. Und dann hat sie heute Morgen Wäsche gemacht. Und wisst ihr, was sie dann gemacht hat? Also ihr werdet das nicht glauben. Sie ist rausgegangen und hat draußen die Wäsche aufgehangen. Was sollen denn die Leute von uns denken? Das macht man doch nicht. So war das früher. So hat man früher gedacht. Also was sollen denn die Leute von uns denken, wenn wir, und ein alter Freund von mir sagt immer, Werke der Liebe und Werke der Not, die dürfen auch am Sonntag getan werden. Und das war ein Werk der Liebe und ein Werk der Not. Aber das ist eben das, was wir so im Kopf haben. Was sollen die Leute denken? Wir wollen doch jetzt nicht irgendwie unangenehm auffallen. Und da würde Petrus sagen, doch, ihr sollt auffallen. Ob unangenehm, angenehm, ist, kann man sich ja drüber streiten, aber ihr sollt auffallen. Indem ihr ein anderes Leben lebt, indem ihr andere Maßstäbe habt, indem ihr dem Guten nachjagt. Und das sind nicht irgendwelche moralischen, von der bürgerlichen Moral irgendwie gesättigten Verhaltensweisen, sondern das hat etwas damit zu tun, dass man, und hier benutzt Petrus eben dieses Wort, dem nacheifert, was Gott uns auch in Christus vorgelebt hat. Und dieser Begriff, der hier benutzt wird, ist eben nicht, da geht es eben nicht um das ethisch-moralische Verhalten, sondern da geht es darum, dem Guten, dem, was dem Leben dient, nachzueifern. Und da fallen einem ja unterschiedliche Geschichten in der Bibel dann auch ein. Zum Beispiel die vom barmherzigen Samariter. Es war genau das Richtige, was die Priester und Leviten getan haben, nach dem, was man macht. Aber der Samariter hat sich dort anders verhalten. Die Verteidigung des Glaubens, und so hat er schon sehr früh angefangen und so haben wir das auch lange gelebt, die Verteidigung des Glaubens hat nichts damit zu tun, dass wir versuchen, intellektuell oder wie auch immer oder auch moralisch irgendwie höher stehend zu sein als die anderen. Dadurch geben wir kein Zeugnis ab von dem, der uns gerecht gemacht hat, sondern dadurch geben wir nur ein Zeugnis davon ab, wie selbstgerecht wir eigentlich geworden sind. Das, worum es dem Apostel Petrus hier geht, ist, dass er zum einen sagt, und wie gesagt, das gehört ja mit zu der christlichen Haustafel, zum Leben der Gemeinde in einer Welt, die jetzt mit Glauben nicht so viel zu tun hat. Das Erste ist, lebt anders. Lebt anders. Und da kann man schon mal für sich drüber nachdenken. Fall ich eigentlich auf in meiner Umwelt? Oder, ja, der hängt seine Wäsche auch nicht am Sonntag auf und ist, ja, moralisch alles irgendwie. Falle ich eigentlich auf durch das, was ich anders mache? Wie ich zum Beispiel mit meinem Geld umgehe? Falle ich da auf? Zum Beispiel kommt ja auch vor, wie ich rede über andere. Falle ich da auf? Oder sind wir einfach nur die, die dann im großen Chor mitsingen, um irgendwie nicht aufzufallen? Und Petrus sagt, fallt auf. Fallt auf mit dem, was ihr tut. Und wenn euch dann die Leute fragen, dann gebt ihm Zeugnis. Wir leben ja in einer Zeit und in einer Welt, in der die vornehmste Eigenschaft ja zuallererst darin besteht, gut reden zu können. Die jungen Menschen, die heute in die Welt entlassen werden, die haben fast alle, sind rhetorisch richtig fit. Und das ist etwas, worauf es auch heute ankommt. Dass du gut reden kannst, dass du alles erklären kannst. Dass wenn du irgendwas falsch machst, auch eine gute Begründung dafür hast, warum das so sein musste. Heute leben wir in einer Welt der Entwertung der Worte, weil diese Worte nicht mehr diesen Wert widerspiegeln, den sie vielleicht mal gehabt haben. Und da sagt Petrus eben, da seid anders. Vielleicht redet nicht so viel, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, sondern redet, wenn die Leute euch fragen, sag mal, Steffen, warum machst du das so? Mir ist das jetzt aufgefallen. Wie bist du da immer ein bisschen anders? Warum eigentlich? Und dann reden wir. Das ist die Verteidigung des Glaubens. Das sind die Apologeten in der Geschichte der Kirche, die eben dann auch eine Veränderung ausgemacht haben. Und das ist etwas, wozu wir uns auch immer wieder einladen lassen können und dürfen, so über den Glauben zu reden und so vom Glauben dann auch Zeugnis zu geben. Amen.